Ja, herzlich willkommen beim Filmclub-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute besprechen wir Just Mercy und wir haben einen ganz besonderen Gast. Hallo, Nico.
Hi, servus. Schön, dass ich hier sein darf.
Und eine Person, die ihr bestimmt schon kennt, wenn ihr mindestens einmal Filmclub gehört habt, Jesse.
Hi.
Auch mit dabei. Jesse, heute ein bisschen kratzige Stimme, vielleicht schon mal als Warnung.
Ich bin's trotzdem, ich bin's wirklich.
Genau, für alle, die ihn nicht wiedererkennen, zur Not. Wir besprechen heute einen Film, und zwar Just Mercy. Den Film hat uns Nico mitgebracht und vielleicht...
Nico kennt ihr vielleicht auch schon von Big FM, von The Big Message
genau.
Zum Beispiel. Ja. Folgt ihm auf Instagram, dann könnt ihr sehen, was er sonst noch alles produziert.
Und auch hören.
Genau. Tatsächlich, ja. Vielen Dank. Vielen Dank für den kleinen Werbeblock. genau. Also ich finde es super schön, dass wir heute über Just Mercy reden, weil ich den Film zuletzt vor 1,5 Jahren gesehen habe, das erste Mal. Und dann jetzt wieder vor kurzem, quasi so als kleine Vorbereitung für heute, um zu wissen, worum es nochmal ging. Und ich muss sagen, so schon nach ein paar Minuten hat er mich wieder gecatcht, weil es einfach eine unheimlich schöne und auch wichtige Story ist.
Just Mercy 2019 ist ja erschienen oder veröffentlicht. Was war denn der Grund, warum du jetzt Just Mercy gewählt hast, um damit zu uns in den Club zu kommen?
Also ich glaube, wer mich auch auf Instagram so ein bisschen verfolgt, sieht, dass ich nie so ganz, sag ich mal, still sein kann, wenn es um politische Themen geht. Mir ist das irgendwie wichtig, mich da auch zu äußern. Und als ich das erste Mal auf euren Filmclub-Podcast aufmerksam geworden bin, war ich direkt ein großer Fan und höre seitdem auch aktiv zu und dachte mir so ein bisschen, wenn ich hier mal zu Gast sein darf.
Das hören wir natürlich gern. Ich würde sagen, Nico ist unschuldig.
Ist so tatsächlich, ja. Also ich höre auch andere Filmpodcasts so, aber den finde ich einfach, hatten wir vorhin schon davon, finde ich einfach schön und auch authentisch. So viel als Lob mal an der Stelle. Mit dem Film kam ich dann deshalb auf euch zu, so als Idee, weil ich mir dachte, dass, wie gesagt, wenn wir mal hier gemeinsam quatschen sollten, dann gerne über einen Film mit so einem wichtigen, wie ich finde, politischen Thema, weil Rassismus, so viel vorneweg jetzt mal gesagt, bevor wir über den Film gleich reden, Rassismus ist halt in den USA einfach nach wie vor ein Riesenproblem und nicht umsonst hat Black Lives Matter sowas ausgelöst, auch bei den Menschen hier in Deutschland und die Solidarität war ja riesengroß, aber das muss halt weitergehen. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, hey, wäre cool, da mal drüber zu sprechen.
Du hast gesagt, du hast ihn jetzt damals gesehen, du hast ihn jetzt nochmal für den Filmclub als Vorbereitung gesehen. Man hat ja immer so, nachdem man so einen Film gesehen hat, so ein Bild davon und irgendwie so eine Erwartung oder so ein, was hat man vom ersten Mal mitgenommen und was waren die Schlüsselmomente? Wie war das jetzt für dich beim zweiten Mal sehen?
Was ich beim ersten Mal sehen anders in Erinnerung hatte, war tatsächlich der Ausgang des Films. Ich dachte, offen gesagt, es ist noch dramatischer am Ende. Ich hatte, wieso auch immer, irgendwie in Erinnerung gehabt, dass der Hauptcharakter, der von Jamie Foxx gespielt wird, der Angeklagte Johnny Dee, dass der auch quasi auf dem elektrischen Stuhl schon sitzt, als dann die Nachricht kommt, hey, er wird jetzt gerettet und wird begnadigt. Aber so war es ja im Endeffekt gar nicht. Aber es war trotzdem ähnlich krass so für mich. Also das irgendwie zu sehen und auch so mitzufühlen, war jetzt auch beim zweiten Mal in dieser Gerichtssaalszene berührend.
Wie war das für dich, Jesse? Was würdest du sagen, was...
Also ich habe den Film damals im Kino gesehen, 2019 war das, glaube ich. Und ich muss sagen, jetzt waren für mich ganz andere Szenen berührend. Das erste Mal fand ich diese Szene, eben diese Szene auf dem elektrischen Stuhl, wo Herb dann hingerichtet wird. Diese Szene ist mir wahnsinnig nahe gegangen. Das war die Szene, an die ich mich auch am besten erinnern konnte. Und diesmal waren das andere Momente für mich. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu.
Okay.
Ich habe eine Frage an euch, und zwar, der Film wird beworben auf Letterboxd mit Every Generation Has Its Hero, Meet Ours. Was ist für euch ein Held?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man jetzt, sage ich mal, den Bryan Stevenson, den Anwalt, als Ausgangspunkt nimmt und sich jetzt überlegt, was wäre jetzt ein ähnlicher Held, dann glaube ich, sind es nach wie vor die Menschen, die sich in den USA für andere Menschen einsetzen, die sonst in Vergessenheit geraten, die auch keine Stimme bekommen. Und ich glaube, da gibt es nach wie vor unheimlich viel Ungerechtigkeit, auch in Gefängnissen. Also das hat Black Lives Matter gezeigt, was für eine Willkür und für eine Brutalität teilweise auf den Straßen herrscht. Und dass es da Menschen gibt, die dafür aufstehen und die auch dieser Bewegung ihr Gesicht geben als Anführer. Das finde ich bewundernswert.
Ja, hast du einen guten Punkt. Ich finde, ein Held ist auch immer ein Vorbild. Also ein Vorbild für andere Generationen auch. Du hast ja auch das Wort Generation schon so ein bisschen erwähnt. Vielleicht auch jemand, der eine kommende Generation, eine jüngere Generation nochmal prägen kann. Man versucht ja auch immer so ein bisschen Vorbilder zu verstehen und vielleicht auch so adaptiert auch Meinungen oder Weltbilder von Vorbildern. Und das könnte eben da auch ein bisschen passieren, eben mit Bryan Stevenson. Dahingehend könnte er auch ein Vorbild sein. So ein bisschen eben auch in der Hoffnung, eine neue Generation zu formen und Dinge verändern zu können. Wie ist es für dich, Jesse?
Ich finde, ihr habt schon viele Sachen gesagt. Ich würde doch vielleicht ergänzen, ist für mich jemand, der bereit ist, das Richtige zu tun, ohne dafür jetzt große Lob oder Anerkennung einzufordern. Und ansonsten würde ich natürlich immer sagen, es gibt nur einen Held und der heißt Johannes Held und ist Bariton. Aber dann machen wir auch einen kleinen Werbeblock hier dazu. Aber ansonsten, ich finde, habt ihr eigentlich alles gesagt.
Spannend, weil eigentlich ja Held irgendwie immer sowas Bekanntes ist. Wenn man jetzt an Helden denkt, Superhelden oder so, dann sind es immer gefeierte Persönlichkeiten. Und eigentlich sagst du quasi, ist für dich ein Held jemand, der jetzt
ja
vielleicht gar nicht oben auf der Bühne steht und präsent ist für alle, sondern so ein bisschen eher.
Ich finde auch das Konzept Superheld super problematisch eigentlich, weil Superhelden große Macht haben und Stärke, aber in keiner Weise demokratisch legitimiert sind. Und ich glaube, bei der Größe von Aktionen, die Superhelden, so wie sie dargestellt werden, oft machen, finde ich das problematisch. Weil es natürlich dann nicht ist, man hat das Gefühl, die machen das vielleicht für sich oder aus der Motivation. Aber ob sie das jetzt im Sinne von einer größeren Allgemeinheit tun, sei oft dahingestellt.
Ist für dich Bryan Stevenson in dem Film denn ein Held?
Das ist eine sehr gute Frage, weil also ich denke, der Film möchte ihn auf jeden Fall so darstellen und das kommt auf jeden Fall rüber. Aber ich finde es tatsächlich schade, dass der Film das so rüberbringen möchte, auch wenn ich ihn natürlich für sein Lebenswerk sehr bewundere. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es eine Schwäche des Films ist, oft eine Schwäche von so Biopics, dass wenn sie zu viel Respekt haben vor dem Subjekt, dass man so dem Subjekt dann nicht so nahe kommen kann. Und gestern haben wir beide zum Beispiel als Vorbereitung noch To Kill a Mockingbird uns angeschaut. Der Film wird ja auch hier oft referenziert und da geht's auch um Amicus, um einen berühmten Anwalt.
Atticus,
danke. Diese Person lernen wir viel näher kennen, dadurch, dass wir ihn aus der Perspektive seiner Kinder sehen und auch in anderen Situationen. Und ich hätte mir gewünscht, wir hätten mehr Momente mit Bryan gehabt, wie zum Beispiel die Szene mit der Mutter, wo wir ihn so ein bisschen näher kommen können. Und für mich blieb er am Ende noch ein bisschen unnahbar, vor allem beim zweiten Mal sehen. Und das bedauere ich ein bisschen. Wie ging es euch damit?
Ich habe versucht, so ein bisschen Einblicke aus dem Buch mitzubekommen und habe mir das Hörbuch nicht ganz angehört, aber ich habe zumindest Anfänge davon mitgenommen. Da fand ich diese Szene, es gibt ja diesen Einstieg, wo man quasi ihn sieht, wie er zum ersten Mal mit dem Todestrakt da in Verbindung kommt und seinen ersten Klienten. Und im Buch wird seine Geschichte, also da findet es noch mehr aus seiner Perspektive statt und sein Leben wird da noch ein bisschen mehr erklärt. Und da lernt man noch mehr über ihn. Und das fehlt mir im Film so ein bisschen. Also ich muss wirklich sagen, ich fand diese Szene im Buch super berührend, weil da so ein bisschen so eine die Erwartung kommt einfach, es kommt ganz anders, als er es erwartet hätte. Und der Gefangene in dem Moment reagiert ganz anders, als er es gedacht hätte. Diese Situation ist einfach irgendwie wahnsinnig schön. Und da war ich fast ein bisschen enttäuscht dann im Film, weil die Szene ganz anders dargestellt wurde und dieses Menschliche nicht so ganz so rausgekommen ist, wie ich das mir gewünscht hätte. Deswegen in dem Teil, da würde ich dir vielleicht auch ein bisschen zustimmen, da fehlt manchmal so ein bisschen was Persönliches und auch warum macht er das, was er macht? Was denkst du, Nico?
Ja, also ich finde das super spannend, wie ihr beide das jetzt darstellt, weil es ist mir nicht so bewusst geworden, dass so ein bisschen, wenn man überlegt, dass das ja das Ganze auf wahren Gegebenheiten beruht und man sich dann überlegt, das ist ja wirklich so ein sag ich mal, in Anführungszeichen typischer amerikanischer Spielfilm, der unheimlich mit Emotionen spielt, der unheimlich mit der Ausdrucksstärke der Hauptdarsteller auch spielt. Also ich denke, die haben nicht umsonst Michael B. Jordan und Jamie Foxx in die beiden Rollen gesetzt. Dann ist es natürlich so dieses typische Phänomen, gerade bei großen Filmen, wo dann aber auch die Geschichte dahinter groß ist, dass man, glaube ich, irgendwie mit dem Film der Geschichte ein Stück weit gerecht werden muss und das dafür aber zwischen 90 und 120 Minuten Zeit hat. Deswegen habe ich dann irgendwie so gedacht, ich finde diese Emotionalität so toll, aber ich sehe völlig euren Punkt, dass da manch andere Sachen unterleiden ein Stück weit und dass irgendwo auch, wie du sagst, Jesse, so dieses Superhelden-Image so drauf projiziert wird.
Ja.
Und das ist im Endeffekt ja eigentlich, wird ja im Vorfeld direkt bei dem Claimer ganz am Anfang und auch vor allem am Ende bei den Infos, die da noch kommen, mit den einzelnen Personen, wie ging es dann weiter, da wird dann ja eigentlich nochmal verdeutlicht, dass es bei dem Film ja wirklich um diese Ungerechtigkeit und um diese Willkür geht. Und es geht ja jetzt natürlich auch um den Hauptdarsteller Bryan Stevenson, der da dieses krasse, fast schon Movement irgendwie gegründet hat mit seiner eigenen Kanzlei, wo so viele Menschen jetzt mittlerweile auch arbeiten. Aber es stimmt schon, ja. Also ich sehe jetzt durch dich, Jesse, tatsächlich auch den Punkt so ein bisschen und auch durch dich, Köster, dass ich mir denke, es wird so ein bisschen zu sehr in diesem Moment verweilt, ohne auf das größere Ganze irgendwo ein Stück weit bei der Geschichte einzugehen.
Du hast völlig recht, wir sehen hier eine Geschichte, die so ein bisschen auf wahren Begebenheiten beruht und das ist immer schwierig, dann den Film quasi darauf aufzubauen. Da kommen immer Erwartungen auch mit und es ist natürlich auch schwer, das jetzt für uns zu beurteilen, wie das dann wirklich ist. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der Versuch war, den Fokus wegzunehmen von den Brian und ein bisschen mehr hin zu den ungerecht Behandelten. Aber insgesamt haben wir natürlich, dadurch, dass wir, also wir behandeln das Thema Rassismus und auch so ein bisschen diese gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Und es ist super schwer, bei diesem sehr spezifischen Problem und Fall dann das komplette Ganze zu beurteilen. Also wir reden halt wieder nur über einen Fall und das quasi ein Einzelschicksal.
Vielleicht hat tatsächlich geholfen, diese Szene am Anfang, die du beschrieben hast, noch ein bisschen detaillierter darzustellen. Das hätte mir geholfen, da noch eine Tiefe zu bekommen, weil es gibt schon Szenen, an denen sich der Charakter, an dem der entwickelt wird. Und das sind diese Szenen, einmal diese Polizeikontrolle, in die er gerät. Und am Anfang auch, als er seine Klienten im Süden besuchen muss. Und da muss man halt wissen, er kommt als Anwalt, als Harvard-Anwalt aus dem Norden, hat vielleicht nicht gleichermaßen Rassismus-Erfahrungen gemacht wie im Süden. Und er kommt da so ein bisschen auch mit diesem Fresh Face und ich zeig's euch jetzt mal, wie es geht. So wird es so versucht, ein bisschen rüberzubringen. Und dann ist halt immer die Frage, wird er gelesen als der Harvard-Anwalt oder wird er gelesen als schwarzer Mann? Und er muss dann erleben, wie er eben auch immer noch gelesen wird als schwarzer Mann und nicht leicht behandelt wird in seiner Funktion als Anwalt. Und ich glaube, wenn man ihn davor schon mal als Anwalt erlebt hätte und sozusagen den Vergleich gehabt hätte, dann hätte das sich stärker angefühlt. Und so fühlt sich das eher wie eine weitere schlimme Rassismuserfahrung an. Die Szenen sind auch sehr wertvoll, weil man einfach sich mal einfühlen kann in so eine Situation, wie absurd das ist. Aber da wäre vielleicht noch was möglich gewesen. Und ich glaube natürlich, was man nicht vergessen darf, ist, Bryan Stevenson ist immer noch, lebt natürlich noch, ist aktiv und ist eine inspirierende Persönlichkeit. Da gibt es auch einen tollen TED-Talk, den ich empfehlen kann. Den werden wir in den Shownotes verlinken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich für die Schauspieler das genauso bewusst war am Set, dass sie auch darüber gesprochen haben, dass sie viele von den Menschen kennenlernen durften und dass sie einen riesen Respekt hatten natürlich davor. Und natürlich dieser Respekt, der kommt dann auch rüber, aber dadurch ist es dann vielleicht manchmal auch etwas unnahbar geworden.
Also ich verstehe, was du meinst. Mir ist nur tatsächlich jetzt aufgefallen beim zweiten Anschauen, dass diese Harvard-Allüren, die werden ja immer an ihn herangetragen, so ein Stück weit von dem Staatsanwalt, der dann sagt, ja, sie kommen hier jetzt her und wollen jetzt irgendwie alles von A auf B drehen. Und bedenken dabei auch gar nicht irgendwo, was hier die Gegebenheiten sind, dass hier halt Recht und Ordnung herrscht. Seine Familie sagt ja auch am Anfang zu ihm, Mensch Junge, was tust du dir damit an? Du hast doch nicht in Harvard studiert, um jetzt kostenlos Todgeweihten Rechtsbeistand zu geben. Ich finde, ich bin erstaunt tatsächlich, wie der Schauspieler Michael B. Jordan auch diese Rolle verkörpert, weil man schon das Gefühl hat, finde ich, als Zuschauer, er geht blauäugig ran, aber er geht entschlossen ran und ihm geht's um die Sache und um die Menschen. Und das finde ich so schön bei den Emotionen, mit denen der Film spielt, dass es wirklich, natürlich sind es starke Schauspieler, die da in den Hauptrollen sind, aber die verkörpern ihre Rolle, weil es da um mehr geht. Und da sind wir ja dann doch wieder irgendwie auch bei dem übergeordneten Thema, dass der Film zwar nur 90 Minuten geht, aber schafft...
Nee, das stimmt
nicht. 137. Oh, pardon. Entschuldigung, ich bin irgendwie bei diesen 90 Minuten.
Das, ein Fußballspiel geht 90
Minuten. Wo man merkt, dass wir mal wieder alle Fußballfans sind. Nee, aber genau, also dass in dieser, sag ich mal, trotzdem kurzen Zeit von den 137 Minuten man aber eine relativ wichtige Sache ja lernt, was du dann auch sagst, Jesse, dass sich darauf aufbauend dann diese große Hilfe über die Jahre dann entwickelt hat.
Ja.
Und dass sie ja, also es kommt am Ende die Information, dass sie bis heute oder bis dann der Film rauskam, 140 Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten dann auch geholfen haben. Und was ich ganz am Anfang schon einbringen wollte, was mich jetzt beim zweiten Anschauen am Ende wirklich schockiert hat, war die Tatsache, dass dieser Sheriff, der ihn damals, der den Johnny D. in den Knast gebracht hat, dieser Sheriff Tate, der wurde nach dem Prozess noch 6-mal wiedergewählt, war insgesamt 32 Jahre im Amt und ist mit 2019 erst in Ruhestand gegangen. Und wenn man sich das überlegt, dass 6 Jahre jemand unschuldig die Hölle auf Erden erleben musste und die Person, die dafür eigentlich hauptverantwortlich ist, nicht belangt wurde und dass sich das jetzt bis 2019 diese Person noch in Amt und Würden war, dann finde ich das auch bemerkenswert, weil ich da auch wieder denke, dann ist es toll, dass es so einen Film gibt, der nochmal klar dokumentiert, hey, da haben Menschen wirklich schreckliche Vergehen begangen und waren trotzdem bis zuletzt noch in Amt und Würden.
Ich wollte diese Anfangsszene noch mal ein bisschen erläutern, weil was ich so gut fand, war eigentlich, dass man angefangen hat aus der Perspektive von dem Brian und dass er sich eigentlich in Harvard total unwohl gefühlt hat. In dem Buch wird so ein bisschen beschrieben, wie er quasi in Harvard so einer ist, der eigentlich neu mit der Materie erst in Berührung kommt und gefühlt alle anderen irgendwie schon trotz dem Studium irgendwo irgendwelche hohen Praktiken haben und eigentlich schon da viel tiefer drin hängen und er sich eigentlich in dieser Harvard-Welt total fremd gefühlt hat, auch thematisch. Und dann eben gab es so einen Lichtblick, weil er wollte eigentlich eben für Gerechtigkeit, er wollte zu dem Thema schon was machen und dann kam eben dieser Kurs oder dieses Angebot, bei dem man da eben was machen kann in diesem Todestrakt, dass man eben da Pflichtverteidiger wird. Und da hat er sich gefreut, weil er dachte, okay, das kann ich machen. Und dann war aber seine einzige Aufgabe eigentlich, zu diesem Mann zu fahren, was man dann eben auch sieht, und ihm nur zu sagen, du wirst im kommenden Jahr nicht sterben. Und er dachte die ganze Zeit, der erwartet da jetzt einen Anwalt, der da kommt, und dann komme ich nur und ich bin quasi eigentlich nur Student und ich bin gar kein Anwalt und ich kann das gar nicht erfüllen und hatte eigentlich total Angst davor, weil er nichts geben konnte. Er wollte helfen, er konnte ja nichts machen. Und war dann völlig geflasht von diesem Moment, dass dann der Mann, der da war, total, Film wird also fast auch ein bisschen böse nochmal kurz gezeigt, weil er erwartet hatte, dass ein Anwalt kommt. Im Buch ist es gar nicht so, sondern er freut sich, jemanden zu sehen, überhaupt mal wieder einen Menschen zu sehen, der nicht auch im Gefängnis sitzt oder im Gefängnis arbeitet und ist da total dankbar. Und dann auch das mit dem Singen am Ende und dass die Handschelle so eng gemacht wird und er versucht dann noch einzuschreiten, der Brian, und zu sagen, das muss loser werden und so. Und dann sagt der Gefangene, nee, ist schon okay, mach dir um mich keine Sorgen, ist alles gut. Komm einfach wieder, das ist das Wichtigste.
Alles schön.
Und dann singt er noch und geht da raus. Also sehr berührende Passage, in der der Mann Brian Stevenson in jungen Jahren gezeigt wird und eine ganz andere Erwartung an diese Welt hat, in der er da was machen möchte. Und dann vielleicht wirklich so ein bisschen vor Augen bekommt, was da passiert. Und ob schuldig oder nicht schuldig, ist ja auch in dem Fall noch gar nicht, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht wirklich nur um Menschlichkeit und irgendwie um das Helfen und so. Und das ist so der Einstieg. Insgesamt vielleicht haben diese verschiedenen, wir sehen ja mehrere Fälle, die da aufgearbeitet werden und die sind auch ein bisschen getrennter im Buch. Also da geht es dann ein bisschen um den Walter und dann geht es ein bisschen um den Herbert und das ist ein bisschen separierte, die kennen sich glaube ich nicht direkt. Da versucht er einfach quasi alles zu geben und ansonsten sind noch ein paar Informationen dabei, die ich aber jetzt auch nicht alle mitbekommen habe. Verständlich natürlich, dass der Film versucht, das dann zusammenzulegen, dass die jetzt in einer Zelle sind, dass sie sich kennen, dass sie auch befreundet sind und vielleicht da auch nochmal eine andere Ebene mit dazu kommt.
Ich hätte tatsächlich mal eine Frage an euch beide, weil mir das jetzt beim zweiten Anschauen nicht bewusst wurde, was jetzt eigentlich ihm, also was genau passiert ist. Der Herbert Richardson wird ja am Ende auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet und so wie ich es verstanden habe, wurde er ja beschuldigt, eine Bombe an seinem eigenen Haus angebracht zu haben oder an einem anderen Haus und dadurch ist versehentlich dann vorbeilaufendes Mädchen umgekommen. Oder?
Also ich weiß, was tatsächlich passiert ist. Ich weiß nicht mehr, was im Film ihm vorgeworfen wird. Aber was passiert ist, er hatte eine Beziehung zu einer Krankenschwester. Er hat da gelitten unter PTSD. Das
ist eigentlich viel berührender, die echte Geschichte nochmal.
Die echte Geschichte. Und was er machen wollte, ist, er hat tatsächlich eine Bombe gelegt bei dem Haus, glaube ich, der Krankenschwester. Und er hatte nicht die Absicht, sie umzubringen, sondern er wollte ein Held sein. Er wollte sie retten. Mhm. Vor dieser Bombe, um sozusagen zu zeigen, dass sie ihre würdig ist und hatte die Hoffnung, sie wiederzugewinnen. Was aber tragischerweise passiert ist, ist, dass ich glaube, eine Verwandte, ein Mädchen jedenfalls, diese Bombe gesehen hat und sie aufgehoben hat. Und weil das Mädchen diese Bombe aufgehoben hat, hat sich das dann ausgelöst und dabei ist sie dann ums Leben gekommen.
Aber das finde ich dann halt tatsächlich schade, weil also dadurch, dass der Herb so eine prominente Rolle in dem Film einnimmt, ist es wirklich, also glaube ich, aus dem Film allein heraus versteht man doch nicht, oder? Was jetzt eigentlich was wirklich passiert ist. Und es wird nur darüber geredet, er sei ja ein Held, wo wir wieder bei dem Heldenthema sind, er sei ein Held, er sei in Vietnam gewesen, er hat den Leuten das Leben gerettet und sein Mitgefangener sagt ja auch, hey Herb, du bist hier völlig falsch, du müsstest eigentlich in einem Gefängniskrankenhaus behandelt werden, wie gesagt, du hast diese posttraumatische Belastungsstörung so, du bist krank. Und du wolltest ja, wie du jetzt auch gesagt hast jetzt, er wollte ja nicht, dass dieses Mädchen stirbt so, sondern das war einfach eine völlig traurige Verkettung von Ereignissen. Und das finde ich tatsächlich dann wiederum schade. Also ich finde, der Film zeigt viel auch von den Emotionen und auch von dem, was passiert ist so, auch wenn er natürlich nicht so viel zeigt, wie was im Buch steht, was du ja gerade erzählt hast, Köster. Aber an der Stelle, denke ich, ist er tatsächlich ein bisschen schwach, der Film.
Also ich habe dazu zwei Kommentare. Das eine ist, ich vermute, sie haben nicht so hervorgestellt, dass ein kleines Kind gestorben ist wegen dieser Bombe, weil das vielleicht auch diese Reaktion hervorrufen könnte. Ja, dann ist es ja gerechtfertigt. Und natürlich, er selber, er struggelt ja auch wahnsinnig. Er sagt, ein kleines Kind ist tot wegen mir. Und dann sagt Johnny Dee, ich hatte es mir kurz aufgeschrieben, das gibt kein das Recht, dich umzubringen. Also es zeigt sagen diesen Struggle ganz deutlich. Und ich glaube, wenn man das...
Ein Zitat von Bryan Stevenson in diesem TED-Talk quasi, okay, ja, wo es genau darum geht. Also auch wenn er quasi schuld ist und an diesem Tod, gibt keiner jemandem das Recht, dann zu entscheiden, ihm das Leben zu nehmen.
Und ich glaube, was hat dieser Charakter sehr stark verdeutlicht, ist in dem amerikanischen Criminal Justice System, aber ich denke, das gilt auch auf der ganzen Welt, dass viele Menschen aufgrund von Krankheiten im Gefängnis landen und wir eigentlich uns eher Antworten finden müssen, wie gehen wir mit diesen Krankheiten um, anstatt solche Menschen dann ins Gefängnis zu stecken und umzubringen. Weil wir lernen natürlich nichts dadurch, dass er umgebracht wird über die Konditionen, die ihn da reingebracht hat. Und ich glaube, der zweite Punkt, den ich sagen wollte, ist, ich verstehe total, was du sagst, aber der Charakter hat eigentlich gar nicht so viel Screentime. Und ich glaube, es ist einfach eine wahnsinnig gute schauspielerische Darstellung von Rob Morgan, dass uns der Charakter so nahe geht, dass wir die Person plötzlich für so wichtig in diese Geschichte halten. Aber wenn man es insgesamt sieht, hat der eigentlich eine relativ kleine Rolle in diesem Film. Und wir nehmen den nur als so besonders wahr, weil diese Szenen einfach uns so nahe gehen. Und das einfach sehr gut geschauspielert. Und deswegen ist es auch ein bisschen so eine eigene Trap, dass wir dann plötzlich denken, dass es so wichtig würde, gern mehr darüber wissen. Dabei war das einfach als so kleiner Nebencharakter geschrieben.
Ich glaube, da hat der Film das gleiche systematische Problem wie das Rechtssystem, was es da beschreibt. Dass sich keiner die Zeit, oder dass wir uns nicht die Zeit nehmen können, da tiefer drauf einzugehen, um zu verstehen, warum ist das passiert? Und wir kriegen ja so ein bisschen mit, dass sein Pflichtverteidiger einfach sich da keine Mühe gegeben hat und ganz viele Sachen überhaupt nicht erwähnt hat. Im Buch wird auch geschrieben, dass er auch nur irgendwie ein begrenzt Budget dafür da war und deswegen überhaupt kein Interesse hatte, da mehr Zeit reinzustecken. Und genau das ist es ja. Wir haben quasi begrenzt Zeit, um diesen Charakter zu formen, um zu verstehen, warum macht er das eigentlich, was er da gemacht hat.
Uns geht es genauso wie den Strafverteidigern,
genau,
die auch nicht die genügenden Ressourcen haben, ja, um sich im Detail um ihre Mandanten zu kümmern.
Und das ist vielleicht auch ein Filmproblem, einfach im Allgemeinen, auch mit so autobiografischen Themen, dass wir nie genug Zeit haben, um ganz genau reinzuschauen und wirklich zu verstehen, was sind die Beweggründe. Und letztlich ist Herbert in diesem Film einfach vielleicht auch ein bisschen dafür da, um nochmal diesen, er ist schuldig irgendwie, er ist schuldig gesprochen und man sieht quasi, was passiert in diesem Todestrakt, wenn er dann tatsächlich bis zum Ende durchgeführt wird.
Und das finde ich tatsächlich, also ich bin euch unheimlich dankbar jetzt für das, was ihr gerade dazu gesagt habt, weil mir das auch nochmal verständlich gemacht hat, wie ich selber, glaube ich, das für mich irgendwie einordnen kann, weil es mir halt wirklich nahe ging so und ich fand das auch toll von Bryan Stevenson, wie das in dem Film dargestellt wird, wie ihm das selber auch die Augen geöffnet hat, da bei dieser Hinrichtung dabei sein zu sollen, weil das Herbs letzter Wunsch war. Er hat ja gesagt, er möchte bitte, dass er dabei ist, wenn, sag ich mal, so makaber, wie es klingt, der Schalter umgelegt wird. Aber ihm selber hat das ja auch die Augen geöffnet. Und was ich in dem Film krass finde und sehr perfide finde, ist mit Bezug zu dieser Hinrichtung auch, wie mit dem anderen, dem Ralph Myers, umgegangen wird. Also das zeigt auch mal wieder für mich, um ein anderes Thema in dem Film mal anzuschneiden, diese Brutalität, ja, die da auch an den Tag gelegt wird, dass jemand, man muss dazu wissen vielleicht, dass dieser Ralph Myers als Kind ja ganz schlimme Verbrennungen hatte, weil er, ja, so wird es im Film zumindest erzählt, er in dem Heizungskeller seiner Tante übernachtet hat und dann ist eben die Heizung explodiert und er hat mehrere Minuten mit seiner Kleidung am Körper brennend da gelegen, bis man ihn gefunden hat und hatte ja unheimlich großflächige Verbrennungen. Und im Film wird es ja dann so erzählt, dass dieser Sheriff Tate ihn eben zu dieser Falschaussage gezwungen hat. Und weil er das nicht machen wollte, wurde er ja dann übergangsweise auch ohne Begründung in den Todestrakt verlegt und noch dazu in die Zelle, die am nächsten zum Hinrichtungsraum ist. Er hat ja dann gegenüber Bryan Stevenson gesagt, ja, er wollte nicht lügen, also er wollte nicht diese Falschaussage machen, es tat ihm leid, weil er genau wusste, dass er Walter McMillan, den man ja da in dem Film oftmals als Johnny D. nennt, also den Hauptangeklagten, dass er einen verheirateten Vater von kleinen Kindern damit ins Gefängnis, in den Todestrakt bringt, aber er konnte es einfach nicht mehr ertragen, über die Lüftungsanlage die verbrannte Haut der Hingerichteten zu riechen, ja, weil ihn das selber so krass getriggert hat, logischerweise, dass er gesagt hat, solange er selber keine Qualen haben muss, unterschreibt er alles, er will nur aus dem Todestrakt wieder raus. Und das, da wollte ich ganz kurz was einschieben, ich habe vor kurzem von Steuerung Z, heißt es glaube ich, diese Doku-Reihe von der ARD, eine Doku gesehen, wo ein ehemaliger Wärter und auch quasi einer, der fürs Foltern angestellt war, in Guantanamo Gefangene gefoltert hat und der gesagt hat, mit vielen Jahren Abstand jetzt, er möchte sich bei einem, den er gefoltert hat damals, offiziell entschuldigen. Er glaubt zwar immer noch, es sei eine Überzeugung, dass der zu Recht da einsaß, obwohl der freigesprochen wurde, aber er sagte, das, was in den USA an Folter passiert, was da für Methoden teilweise verwendet werden, die offiziell nicht gesetzlich abgesichert sind und auch richterlich teilweise gar nicht angeordnet werden, sondern einfach unter der Hand angesagt werden.
Oder deswegen genau in Guantanamo, eben auf einem Territorium außerhalb der USA.
Ja, genau, das ist einfach, um das jetzt, was ich gerade sagen wollte, zum Ende zu bringen, das finde ich so unheimlich erschreckend, dass das so ein Film wieder verdeutlicht, was Menschen anderen Menschen antun können, um sie auch noch zu was Falschem zu bewegen. Also es ist ja nicht so, dass er einfach nicht reden wollte und die Wahrheit sagen wollte, sondern er hat ja die Wahrheit gesagt, aber weil die Wahrheit diesem Sheriff nicht in den Kram gepasst hat, weil er ein Bauernopfer wollte und weil er, denke ich mal, im Zweifelsfall auch einfach ein niederträchtiger Rassist war, wenn man das so sagen kann, dass er deshalb so sehr jemanden peinigt, das war auch so ein Moment, der mich einfach tief bewegt hat in dem Film.
Ich fand auch diesen Ralph Myers Charakter, ja, eine super starke Figur in diesem Film. Einfach weil man auch daran erkennt, er ist ebenfalls genauso so ein Opfer. Und jedes Opfer, was hier dargestellt wird, bei ihm kommt ja noch eine geistige Behinderung dazu, wo man sich auch fragen muss, ist das Strafrechtssystem hier der richtige Ort für diesen Menschen? Und gleichzeitig sie aber auch, also offensichtlich Fehler begangen haben und sich ja auch beide, genauso wie Herb, dann diese Frage für sich, die im Raum steht, wie gehe ich mit den Fehlern, die ich gemacht habe, um? Ne? Wie komme ich zu Gerechtigkeit? Und sie sind selber total im Struggeln mit, wer bin ich eigentlich, mit ihrer Identität, weil natürlich wir wollen von uns selber ein kohärentes Bild haben. Tim Blake, auch eine tolle Schauspielerleistung, kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Wer Tim Blake nochmal sehen möchte, der kann sich den Film Oh Brother, Where Art Thou anschauen, den haben wir in Folge 13 besprochen.
Vielen Dank, also den werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil ich muss sagen, ich bin da ganz bei dir, ich fand auch die schauspielerische Leistung von ihm unheimlich gut und mir ist gerade noch, als du das jetzt noch erzählt hast, eingefallen, was ja ähnlich grausam war, auch im Verlauf des Films, da bin ich gleich gespannt, Köster, was du sagst, was da das Buch auch zu sagt, war der Umgang vor dem ersten Prozess mit ihm, wo er gesagt hat, ja, er wurde heute Morgen um 4 von den Wärtern geweckt und musste seitdem wach bleiben. Wie du sagst, der Mensch, es ist nachgewiesen, er hat eine geistige Behinderung und man lässt so einen Menschen mehrere Stunden, obwohl er eigentlich schlafen sollte, um auch ausgeruht zu sein, um auch dann eine ernsthafte Aussage treffen zu können, wo es ja um Leben und Tod geht,
ja.
Lässt so einen Menschen einfach zwangsweise 5, 6 Stunden vor so einem Prozess wach sein, da merkt man halt auch wieder diese Niederträchtigkeit.
Ich kann dir da leider keinen weiteren Einblick ins Buch geben, aber was ich auch erschreckend finde, ist einfach die Macht von Einzelnen. Also wie viel jetzt zum Beispiel der Sheriff Tate, wie viel Einfluss da vorhanden ist, dass er den Myers einfach verlegen kann, wie er möchte und auch in den Todestrakt, einfach nur um ein Druckmittel zu haben, finde ich erschreckend. Und wir haben eine Frage vielleicht, ich weiß nicht, ob du da mehr drüber weißt, aber eigentlich haben wir doch auch Geschworene im Gerichtssaal.
Ja.
Und in dem Film wird das aber gar nicht gezeigt. Wir haben ja im Film einfach einen Richter, der die Entscheidung zumindest verkündet. Ich weiß nicht, ob da irgendwo noch Geschworene waren, aber um die ging es nicht. Was ich interessant finde, weil eigentlich ja die geschworenen Menschen die sind, die dann die Entscheidung treffen in dem Fall. Es gibt aber tatsächlich, das wurde im Film so ein bisschen erklärt, wohl die Möglichkeit für den Richter, sich auch über Geschworene hinwegzusetzen und die Entscheidung einfach nicht anzuerkennen, was ich auch erschreckend finde. Weil also man hat ein System, man versucht Gerechtigkeit herzustellen und es wird leider, also es wird nicht dafür verwendet, um Menschen aus dem Todestrakt herauszubekommen.
Ganz im Gegenteil.
Genau, es wird ausschließlich dafür verwendet, Menschen in den Todestrakt zu bekommen.
Da kommt auch hinzu, ne? Also ich würde, glaube ich, auch widersprechen wollen, zu sagen, das ist die Macht von Einzelnen, weil ich meine, diese Richter, die werden ja auch gewählt. Das ist ähnlich wie mit dem Sheriff in den USA und da wird man ganz oft gewählt für so eine Tough-on-Crime-Attitude, so dieses, wer ist der Stärkste? Und deswegen passiert es tatsächlich häufiger. Ich habe das tatsächlich mal gelesen, ich kann das jetzt gerade spontan nicht wissenschaftlich untermauern, aber da gibt es Texte dazu, dass das tatsächlich dann einfach nur genutzt wird, um sagen eine lebenslängliche Strafe dann in eine Todesstrafe umzuwandeln, so ein richtiges Signal zu setzen. Und ich würde dir insofern widersprechen, als hier ja schon auch darüber gesprochen wird, von dem Druck der weißen Community. Und das ist schon so, also es gibt auch Texte darüber, die dann beschreiben, wie sagen, mit dem Moment, als es in den USA weniger so Lynchmorde an schwarzen Menschen gab, dann die Zahl von schwarzen Menschen im Todestrakt einfach drastisch gestiegen ist. Und das ist eine Form von einem Lynchmord, wo man dann sagt, okay, diese Person muss schuldig sein, wir wissen das schon. Und es gibt so eine Jagd auf diese Person, die dann über die Öffentlichkeit, über Zeitungen dann gepusht wird.
Ich habe da jetzt auch keine Zahlen zu, aber es ist wohl auch so, dass um die Wahlperioden von diesen Richtern die Entscheidungen, also das Übersetzen von quasi in den Todestrakt hineinbringen, ohne dass es jetzt die Geschworenen so entschieden hätten, dass es viel mehr passiert, weil die Richter sich da irgendwie nochmal positionieren wollen, um zu zeigen, hier, wählt mich.
Zu diesen Tough-on-Crime-Richtern, ich habe da auch mal was gelesen, wir werden das in den Shownotes verlinken.
Ja.
Aber ich finde das jetzt unheimlich gut, was ihr da gerade gesagt habt, weil das erinnert mich tatsächlich an ein Gespräch mit meinem Vater vor ein paar Tagen. Da habe ich mit ihm einen Ausschnitt aus dem Film zusammen angeschaut und er war auch fassungslos. Und ich muss dazu sagen, mein Papa ist Ende der 40er geboren, also schon ein etwas älteres Semester. Und der hat unsere Verwandten in Georgia, in den USA, Ende der 60er besucht. Und ich meinte dann zu ihm, du, da muss dir das doch bestimmt aufgefallen sein, oder? Also Ende der 60er an der Uni, waren da irgendwie getrennte Toiletten oder hast du sonst irgendwas mitbekommen? Und dann meint er, er hätte da nichts wirklich Krasses mitbekommen, was ihm schlimm in Erinnerung gewesen wäre. Was er aber schon mitbekommen hat, war, dass er mit seinen Cousins drüber gesprochen hat und die gemeint haben, als er sie gefragt hat, gibt es hier eigentlich noch den Ku Klux Klan? Und dann meinten die, ja, den gibt es hier noch und es seien auch Leute bekannt, die da sind. Also man hat das auch jetzt nicht irgendwie komplett im Versteckten und Geheim gemacht, sondern es war schon bekannt. Und das spiegelt ja auch das wieder, was du sagst, Jesse, dass eben Ende der 60er gab es halt wahrscheinlich auch noch eine Vielzahl oder eine gewisse Zahl an Lynchmorden und irgendwann hat sich das Gesetz dann zumindest mal durchgesetzt, aber dann hat man die Leute halt einfach, wie soll man sagen, tot auf Raten, könnte man fast sagen, gemacht. Und indem man sie in den Todestrakt gesteckt hat. Und ich habe mir lange überlegt im Vorfeld von unserem Podcast-Gespräch heute, ob ich den Vergleich ziehen soll. Deswegen, ich möchte ihn nicht direkt ziehen mit unserer deutschen Vergangenheit. Ich finde aber, was ich schon wichtig finde, ist zu sagen, dass jedes Land, glaube ich, und jetzt bezogen auf Deutschland und die USA, wir haben eine Vergangenheit, auf die darf man nicht stolz sein und aus der muss man lernen. Und wenn man sich aktuell anschaut, was so hier in Deutschland auch an Kundgebungen Israel-Palästina abgeht, wie rau da auch der Ton teilweise ist, finde ich das unheimlich erschreckend. Ich finde es aber auch schlimm, dass zu Recht die Deutschen dafür beschuldigt wurden, was damals im Dritten Reich passiert ist, aber dass man zum Glück mittlerweile mehr über das spricht, was den schwarzen Menschen in den USA auch angetan wurde. Also dass das jetzt mittlerweile kein irgendwie, dass das irgendwie salonfähig war, also dass es diese Degradierung in der Gesellschaft gab. Weil ich finde, Unrecht muss halt immer angesprochen werden so. Und ich finde, jeder hat eine Verantwortung innerhalb seines Landes und deswegen finde ich das so unheimlich wichtig, dass darüber jetzt gesprochen wird und dass es eben auch Black Lives Matter gibt, weil man ja immer noch sieht, dass es immer noch eine unheimliche Willkür gegenüber schwarzen Menschen gibt. Und wie gesagt, deswegen wollte ich jetzt überhaupt keinen Vergleich ziehen und auch das nicht gleichsetzen, was damals, was im Rahmen des Holocaust passiert ist, weil das ist absolut nicht gleichzusetzen. Ich frage mich nur manchmal, um da noch einen kurzen Punkt zu machen, dass in unserer deutschen Vergangenheit ist so viel Leid passiert, da hätte man eigentlich, denke ich immer wieder, so viel draus lernen können und müssen, dass es eigentlich für ganz, ganz viele Jahre keine Ungerechtigkeit und kein Rassismus mehr hätte geben dürfen. Und dass es bis heute immer noch so viel gibt und dass es auch in einem aufgeklärten Land wie den USA so viel gibt und dass es auch in Deutschland immer wieder gab und jetzt aktuell eine gewisse Partei auch wieder so Aufwind bekommt, da denke ich mir immer wieder, es ist halt einfach wichtig, dass es auch Filme wie Just Mercy gibt, um aufzuklären, hey, wo passiert das ganz genau und wie leiden Menschen darunter, rassistisch benachteiligt zu werden oder aufgrund ihrer Religion benachteiligt zu werden.
Danke, ich würde es nutzen für einen kleinen Werbeblock tatsächlich, den habe ich mir überlegt. Und zwar in dem Film sagt Bryan Stevenson, dass das Wesen unserer Nation nicht daran zeigt, wie wir mit den Reichen, die Reichen behandeln und die Privilegierten, sondern wie behandeln wir die Armen, die Benachteiligten und Verurteilten. Und in den USA gibt es eben jetzt diese Equal Justice Initiatives, aber gibt es ganz viele andere NGOs, die ähnliche Arbeit machen, die unterstützenswert ist. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal ein paar nennen, an die man spenden kann, um diese Arbeit zu tun. Da nehme ich einmal hier ganz besonders Equal Rights Beyond Borders, den Sea-Watch Rechtshilfefonds, Rote Hilfe, das sind zwar drei Organisationen, die man hier in Deutschland spenden kann, die sich mit ähnlichen Themen befassen. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber wenn ihr das hört, dann setzt euch vielleicht auch mal damit auseinander, wie könnt ihr heute Organisationen unterstützen, die sich für die benachteiligten Armen und Verurteilten einsetzen.
Werden wir bestimmt auch in den Shownotes noch mit auflisten. Ja. Ja. Diesen Vergleich, den du, Nico, nicht ziehen wolltest, den hat Bryan Stevenson in diesem TED-Talk zumindest so ein bisschen gezogen. Vielleicht fällt es dann einfacher, aber da war es auch so, dass Deutschland ja keine Todesstrafe hat und aus seiner Perspektive das eben auch mit der Vergangenheit Deutschlands zu tun hat, dass wir eben so unglaubliche Morde begangen haben und man niemand sich jetzt da rausnehmen möchte oder kann, zu sagen, man bringt einen Menschen aus eigenem Trieb um, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Und wir da einfach aufgrund unserer Vergangenheit diese Todesstrafe nicht bei uns stattfinden kann.
Ich habe eine Frage an dich. Ich hatte es ja vorhin so ein bisschen auch Todesstrafe als gemeinschaftlicher Akt von diesen Lynchmorden. Wir haben aber hier auch eine Szene von einer Dokumentation, die es tatsächlich gegeben hat, 60 Minutes, zu diesem Fall, die dann so ein bisschen die Stimmung verändert. Was würdest du sagen, ist die Verantwortung von Journalisten und von Journalismus im Kontext mit diesen Ungerechtigkeiten?
Also ich würde jetzt von meiner persönlichen Warnung aufs Generelle schließen und sagen, als Journalist oder Journalistin hat man eine unheimliche Verantwortung und man hat eine Chance, anderen Menschen seine Stimme zu geben und die Geschichten anderer Menschen zu zeigen und auch so zu recherchieren, dass manche Geschichten ans Tageslicht kommen, die vielleicht sonst verborgen bleiben würden. Ich habe zum Beispiel auch hier ein kleiner Werbeblock, meine Bachelorarbeit, eine Radiosendung über Menschen mit einem jüdischen Background gemacht und einer dieser vier Menschen war Sonny, der jetzt leider Anfang letzten Jahres gestorben ist. Sonny war Holocaust-Überlebender und Sonny hat bis er Mitte 80 war darüber nicht geredet, was ihm damals angetan wurde in Theresienstadt. Und er war großer Eintracht Frankfurt-Fan, wo wir wieder beim Fußballthema sind. Und nur durch eine Ausstellung in dem Eintracht Frankfurt-Museum und wo es eben um Judentum im Dritten Reich und Eintracht Frankfurt und wie Eintracht Frankfurt mit den jüdischen Mitgliedern umgegangen ist. Nur dadurch ist es überhaupt bekannt geworden. Und daraufhin hat der Hessische Rundfunk dann einen tollen halbstündigen Beitrag über ihn gebracht und so bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Und ich finde, genau das muss eben sein. Deswegen finde ich auch, ist so wichtig, dass es so viele verschiedene Formate gibt, wo wir, sage ich mal, hier in Deutschland uns einfach selber auch eine Meinung bilden können und dürfen und wo wir einfach unheimlich viel lernen dürfen durch diese ganzen Formate, die man ja auch über YouTube beispielsweise kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Also auch keine GEZ-Gebühren zahlen muss, wenn man das nicht eh schon tut. Aber das ist eben genau der Punkt. Also da sind wir, sage ich jetzt mal, als Journalisten einfach gefordert. Und da, glaube ich, ist Deutschland auch nach wie vor noch sehr gut, um die Möglichkeiten zu schaffen. Also auch die Freiheit, als Journalist arbeiten zu können, ist immer noch relativ hoch. Sie war schon mal besser, sie war schon mal höher. Aber es ist immer noch unheimlich viel gewährleistet, sage ich mal. Und deswegen muss man das natürlich nutzen und muss darauf aufmerksam machen.
Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass eben nicht nur Menschen, die eine Plattform haben und die eine Stimme nach draußen haben, da mit drinstecken, sondern dass es eigentlich ein systematisches Problem ist. Rassismus ist einfach ein Thema, was in allen Bereichen mit unterkommt und zum Beispiel auch heutzutage einfach eine Rolle spielt, zum Beispiel, wenn es ums Thema AI geht oder so. Also dass Algorithmen, die von weißen alten Männern gemacht werden, vielleicht auch, also wenn nicht absichtlich, rassistisch sind, weil sie People of Color ausschließen, wenn zum Beispiel Gesichtserkennung nicht funktioniert. Und das ist einfach ein Rassismus, der sich überall so mit reinzieht und der trotzdem einfach vorhanden ist und der nicht gut ist.
Ein weiteres Beispiel, weil der Film kam ja 2019 raus und bei den Oscars 2020 kam wieder dieser Hashtag hoch, Oscar so white, weil es insgesamt nur 5 nominierte schwarze Personen gab. Zum Vergleich, ich habe es aufgeschrieben, 2019 waren es 15, also es ist ein deutlicher Rückgang. Und in den schauspielerischen Kategorien nur eine, das war Cynthia Erivo für die Darstellung als Harriet Truman. Und es hat aber eigentlich auch wieder gezeigt, dass schwarze Menschen sehr oft dann nur für diese Arbeit das dann anerkannt wird, wenn es im Kontext mit einer Versklavung, die das darstellen und das ist dann eigentlich auch in sich wieder ein rassistischer Trope. Also das ist auch sehr problematisch und ja, ich bin natürlich sehr dankbar, dass es diesen Film gibt, Harriet, genauso wie Just Mercy, aber es zeigt eigentlich, dass trotzdem in größeren strukturellen Themen das da nicht viel verändert hat und da heißt es einfach, dass man viel mehr schwarze Künstlerinnen auch in die Academy aufnehmen muss, damit sich diese Zusammensetzung dann strukturell ändern kann. Und wenn die eben nicht repräsentativ ist, dann kommen eben solche Zusammenstellungen von diesen Listen zustande, weil das letztlich ja so gewählt wird.
Das gleiche mit den geschworenen Gruppen im Gerichts, auch in Alabama. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Kill a Mockingbird auch gesehen, ausschließlich Männer, keine Frau und ausschließlich Weiße.
Naja, und das ist genau das, was ihr anspricht, diese Stereotypen, die wir alle eigentlich ablehnen oder viele von uns ablehnen, aber gleichzeitig ist das offenkundig, wie bei der Oscar-Verleihung beispielsweise der Fall oder generell, wenn die Vergabe von bestimmten Rollen ansteht, dann gibt es natürlich Stereotypen, wo man, sage ich mal, schwarze Schauspieler oder Schauspielerinnen eher sieht als in anderen Bereichen. Das ist das eine und das andere ist aber auch irgendwo so dieses gesellschaftlich Unterschwellige, was man, glaube ich, wo wir mittlerweile zum Glück an dem Punkt sind, dass man da viel mehr Sachen, die davor als selbstverständlich genommen wurden, wie Mohrenkopfdebatte oder andere Geschichten, dass man das viel mehr thematisiert und einfach klar macht, dass es so in eine Gesellschaft mit über die Jahre oder auch Jahrzehnte reinkommt, dass man da einfach sich ganz bewusst machen muss, wo begegnen uns im Alltag rassistische Stereotypen und wie privilegiert sind wir eigentlich, also beispielsweise wir drei als drei hellhäutige Männer, wie privilegiert sind wir in jeder Gesellschaft auf dieser Welt, dass wir einfach so sind, wie wir sind und dass uns niemand dafür anzweifelt, wer wir sind. Ich wollte euch zum Beispiel vorhin, bevor du das gesagt hast, mal eine ganz simple Frage stellen, nämlich die Frage, die mich in Bezug auf die AfD auch immer wieder beschäftigt. Was wäre denn eigentlich unser Alltag, wenn wir nicht unseren Lieblingsitaliener hätten, wenn wir nicht unseren Lieblingsdönerladen um die Ecke hätten? Was wäre unser Freundeskreis, wenn wir nicht beispielsweise den einen dunkelhäutigen Freund haben oder die eine asiatische Freundin? Was wäre unser Leben, wenn all diese Menschen...
Ohne Vielfalt.
Genau, offen gesagt und auf den Punkt gebracht, ohne Vielfalt. Und das ist immer der Punkt, wo ich mich selber frage, wieso sind so viele Menschen auf dieser Welt insofern so schlecht, als dass sie nicht einfach positiv, freundlich, aufgeschlossen auf andere Menschen zugehen können? Wieso kann Vielfalt oftmals, wieso wird es nicht mehr gelebt? Also wieso wird Vielfalt nicht mehr gelebt? Wieso meint man da irgendwo immer wieder engstirnig sein zu müssen? Weil das ist auch das, was ich mir in diesem Film denke, ja? Also dieser Mann, dem wurden 6 wesentliche Jahre seines Lebens genommen, einfach nur, weil es andere Menschen gab, die ihm was Schlechtes wollten. Und weil erst dieser junge, motivierte Bryan Stevenson kommen musste, um ihm die Chance auf einen fairen Prozess zu geben. Ich meine, dieser Mann hätte in diesen 6 Jahren, dieser Walter McMillan hätte in diesen 6 Jahren so viel von seinem Leben haben können. Und zum Glück wurden ihm nur 6 Jahre genommen. Aber es wird ja dann auch gesagt, er hatte danach bis an sein Lebensende damit zu kämpfen.
Ja, ich würde sagen, ihm wurde noch viel mehr genommen.
Ja. Genau. Und somit auf die Frage zurückzukommen, weil mich das irgendwie beschäftigt. Fällt euch das auch manchmal auf, so dieses, dass ihr denkt, hey, mein Leben wäre einfach so viel ärmer, wenn die Vielfalt nicht da wäre?
Ich kann ganz eindeutig sagen, ich möchte ohne Vielfalt nicht leben. Das ist ein essentieller Bestandteil meinem Leben und ich möchte das nicht mehr anders wissen. Aber gleichzeitig möchte ich auch, also ich habe das gemerkt, dass ich möchte nicht meine Energie aufbringen für die Menschen, die das angreifen, die es zerstören wollen, sondern ich möchte die Energie aufbringen für die Menschen, die eben angegriffen werden und die gefährdet sind und für die da sein. Und ich werde nicht mehr die Namen von Parteien in den Mund nehmen jetzt, die das angreifen. Das ist für mich nicht meine Energie wert.
Das ist auch ein Problem des Journalismus, wenn Parteien, die hier erwähnt wurden, häufig zu Talkrunden eingeladen werden und die Plattform bekommen und die auch, wenn sie negative Sachen machen, dann erwähnt werden und dadurch auch ein Echo bekommen. Und eigentlich wäre es viel wertvoller und viel wichtiger für die Gesellschaft, das andersrum zu machen und den Menschen, wie du es gesagt hast, eben auch eine Plattform zu geben und diese Silence zu brechen, die es verdient haben und die vielleicht auch diese Plattform brauchen.
Um daran anzuschließen, was ihr beide jetzt gerade gesagt habt, was ich so unheimlich wertvoll finde, was man ja dabei vergisst, ist, dass dieser Walter McMillan hatte einen gut gehenden kleinen Betrieb. Also das war jetzt nicht irgendein Tunichtgut, der jetzt nur, weil er, so wird es ja im Film dargestellt hat, nur weil er mit einer weißen Frau geschlafen hat, jetzt irgendwo quasi aber sonst nichts im Leben irgendwie fertig bringt. Ja, also um es jetzt wirklich plakativ zu sagen, sondern das war ein Familienvater, der hatte Angestellte, der hat sich selber seinen eigenen Betrieb aufgebaut, der hat unheimlich viel gearbeitet und ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich dann Politiker von besagter Partei hier in Deutschland höre, die so von diesen Remigrationsplänen da faseln, ohne dabei überhaupt zu bedenken, über welche Menschen redet man da, ja? Also wenn ich mir überlege, allein hier in Stuttgart gibt es so viele hart arbeitende Menschen mit Migrationshintergrund, die jeden Tag aufstehen und die eigentlich, finde ich, zu wenig Respekt dafür auf um bei den Medien zu bleiben, von den Medien zu bekommen. Aber dann irgendwo werden Berichte gemacht quasi oder wird Gedankengut geteilt, wo es darum geht, diese Menschen jetzt irgendwo zurück hinzuschieben, wo im Zweifelsfall auch nicht mehr ihre Heimat ist.
Aber es ist ja auch völlig egal. Also was die Leute machen, das ist so egal, weil in dem Film, um jetzt nochmal auf den Film zurückzugehen, wir haben einen Veteran, der für die USA sein Leben geopfert hat. Wir haben den du eben erwähnt hattest, den Hauptcharakter Walter oder eben Johnny Lee. Und wir haben ja auch den Anwalt Brian, der ja genau die gleichen systematischen Probleme damit zu kämpfen hat wie alle anderen und der aus Harvard kommt und also intellektuell mit jedem in diesem Film hätte es aufnehmen können. Es ist völlig egal, weil die Menschen quasi nur auf ihre Hautfarbe reduziert werden.
Und ich möchte noch hinzufügen, also nehmen wir an, Herb ist ja ein super Charakterbeispiel, wo man ja sagen kann, er hat ja auf jeden Fall einen sehr großen Fehler gemacht und ich würde auch sagen, er verdient eine Bestrafung, er verdient aber keine Todesstrafe und er verdient auch dennoch eine menschliche Behandlung. Jeder Mensch verdient eine menschliche Behandlung und da sollte es keine Rolle spielen, ne, was jetzt dein Beruf ist oder dein Nutzen für eine Gesellschaft. Ich glaube, da steckt auch schon eine Entmenschlichung drin, wenn wir versuchen, die Menschen darauf zu reduzieren, was sie tun. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir über die Walter McMillan sprechen, die Tatsache, dass er eben so einen guten Betrieb hatte und eben, dass er eine Affäre hatte mit einer weißen Frau, ich glaube, das sind beides auch so Triggerpunkte gewesen, die ihn eigentlich dann noch eher anfälliger gemacht haben für diese Anfeindung. Also ich glaube, es ist eher das Gegenteil sozusagen, sobald er sozusagen nicht diesen, er hat ein eigenes Geschäft, ja, er ist nicht mehr in dieser Sklavenrolle, in dieser ausgebeuteten Rolle, sondern er hat eigene Agency, das ist das Problem. Deswegen gibt es dann diesen Lynch, ihn da eben in den Todestrakt zu bekommen.
Ein Zitat auch von Bryan Stevenson aus diesem TED-Talk, "The opposite of poverty is not wealth, it's justice."
Ja.
Was ja auch betont, dass es eigentlich keine Rolle spielen sollte. Gerechtigkeit gehört einfach dazu und ist.
Und ist ein Menschenrecht, ne?
Genau, es ist ein Menschenrecht.
Ja. Ja, gute Punkte. Wisst ihr, worüber ich mich gerade noch mir überlegt habe, als ihr das jetzt gerade gesagt habt, dass es ja gar nicht darum geht, was haben die Leute für einen Status, sondern darum, dass sie reduziert werden auf ihre Hautfarbe. Ich finde es in dem Film unheimlich interessant, dass ja quasi der Gegenspieler von Bryan Stevenson, der Staatsanwalt, der Tommy Chapman, wird ja auch als noch relativ junger, dynamischer Staatsanwalt dargestellt, der halt aber genauso wie alle anderen in diesem Verbund da aus Weißen, also ich würde jetzt mal oberflächlich sagen, borniert ist, aber in Wahrheit ist er auch einfach irgendwo bösartig, weil er halt auch seinen Job nicht richtig macht und auch irgendwo nicht bereit ist.
Ich würde sagen, mutwillig. Also es ist quasi nicht.
Er weiß es. Er weiß, dass es falsch ist und er macht es trotzdem.
Genau, und das finde ich so interessant, weil ich toll finde, auch vom Cast her bei dem Film, dass man da zwei, sage ich mal, aufstrebende Juristen nebeneinander stellt, der eine weiß, der andere farbig, und dass man diesen Konflikt, den sie da am Ende dann noch kurz vor Ende des Films haben, den finde ich so unheimlich wertvoll, weil da irgendwie eine Hoffnung drin auch steckt. Ich finde auch eine Hoffnung, die über den Film hinausgeht, dass wenn Argumente am Ende des Tages doch überzeugen können, dass auch Menschen trotz ihrer bösartigen oder mutwilligen, wie ihr es genannt habt, Einstellung Fehler einräumen können. Und das hat mich dann irgendwo ein Stück weit auch glücklich gemacht, weil ich mir dann dachte, hey, man muss, glaube ich, immer irgendwo auch Hoffnung haben und man muss irgendwo immer auch ein Stück weit an gute Sachen denken, ne?
Ich stimme dir zu, dass Hoffnung ein wichtiger Teil ist und ich glaube auch für alle Menschen in dem Film und auch vielleicht in echt, die in diesem Todestrakt sind, ist Hoffnung wohl irgendwie das Größte, was sie noch hält. Gleichzeitig muss ich sagen, ist das auch ein bisschen die größte Schwäche des Films, dass wir halt ein Happy End haben und dass wir sehen, okay, der Weiße hat es eingesehen, er ist eigentlich ein Guter. Wir haben quasi eine Geschichte von einzelnen Personen und gehen aber eigentlich mit einem guten Gefühl wieder aus dem Film raus. Und gleichzeitig passieren halt so viele andere Einzelschicksale, die nicht gut ausgehen. Und das ist so ein bisschen das Problem vielleicht auch, ist überhaupt allgemein einfach von dem Formatfilm vielleicht auch ein Problem, dass man ein Ende haben muss oder häufig eben haben möchte.
Stimmt dir vollkommen zu. Die strukturellen Gesichtspunkte können nicht so gut dargestellt werden. Was war denn für euch die spannendste Szene, die euch am meisten bewegt hat und was sagt diese Szene für euch aus?
Also ich glaube, für mich war es tatsächlich die Szene, wo Bryan Stevenson mit seiner Beraterin, die ja von Anfang an dann an seiner Seite war, als er diese kleine Kanzlei da gegründet hat. Ich weiß ihren Namen leider gerade nicht, aber den wirst du gleich nennen, Jesse oder Gösta, einer von euch beiden.
Eva Ansley, gespielt von Brie Larson.
So, als er mit ihr zusammen, ich glaube, es ist dieser See oder dieser Fluss sitzt und über sein eigenes Handeln nachdenkt und sagt, es ist für ihn in dem Moment nicht das Schlimme, für ihn selber zu versagen, aber dieser Gemeinschaft, das Gefühl, dieser Gemeinschaft von den Menschen um Johnny Dee herum, das Gefühl gegeben zu haben, er kann ihnen helfen, er bringt den geliebten Vater, den geliebten Bruder, den geliebten Freund in die Community, sage ich jetzt mal in die Black Community zurück, und er scheitert jetzt und er kann nichts mehr tun oder er hat das Gefühl, nichts mehr tun zu können und muss das jetzt irgendwo hinnehmen und an seinem eigenen Idealismus dadurch so zu zweifeln und sich selber auch so zu fragen, in Frage zu stellen, das hat mich unheimlich bewegt, weil ich glaube, dass es immer wichtig ist, Ideale zu haben, und ich glaube, es braucht aber auch immer Menschen wie sie dann, die ihm dann Mut zuspricht und sagt, hey, ich kenne wenig Menschen, die so wie du so für seine oder ihre Ideale sich einsetzen, und mach weiter so. Und selbst wenn das jetzt kein Happy End gewesen wäre in dem Film, was ja auch unabhängig jetzt von dem Film oftmals der Fall ist, finde ich es trotzdem unheimlich wichtig, wenn Menschen weiter für ihre Ideale leben und das vielleicht auch selbst, wenn es Rückschläge gibt.
Finde ich eine sehr schöne Szene, weil tatsächlich, die ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil der ganze Film spielt sehr viel in geschlossenen Räumen. Ist natürlich auch ist ein Courtroom-Drama, was soll man tun? Aber das ist eine Szene, da sind sie in der wunderschönen Natur und es gibt sagen, so einen Gegensatz von dieser ja, harten menschlichen Realität zu dieser wunderschönen Natur, und das schneidet sich so ein bisschen, das ist mir deswegen auch sehr in Erinnerung geblieben.
Für mich war dieser Moment von Herbert, als er den Brief hatte und für ihn feststand, es gibt ein Datum, fand ich einen sehr berührenden Moment und irgendwie auch sehr bewegend und auch erschreckend. Allein die Vorstellung zu wissen, man hat ein Datum, an dem man weiß, man wird eben aus dieser Welt treten. Und im Buch heißt dieser Stuhl Orange Mama, weil die Gefangenen ihn orange angemalt haben. Aber dann da zu sitzen und irgendwie, also die Situation absurd und irgendwie auch trotzdem real und einfach erschreckend, hat mich schon mitgenommen.
Könnt ihr euch denn, eine Frage an euch beide, könnt ihr euch noch erinnern, war als hier Bryan Stevenson zu Herb in dem Film kommt, in die Zelle, wo er dann gleich gebracht wird in diesen Raum, wo dieser Stuhl sitzt. Könnt ihr euch daran erinnern, was Herb da zu ihm sagt, was ihm heute das erste Mal seit langer Zeit im Gefängnis aufgefallen ist?
Die Leute waren nett zu ihm.
Genau, und alle haben ihn gefragt, wie es ihm geht.
Ja.
Und in der ganzen Zeit, wo er die Jahre davor drin saß, nie hat ihn jemand gefragt, wie geht's dir eigentlich?
Menschlichkeit.
Genau, und plötzlich, wo alle wissen, Mensch, dieser arme Tropf, irgendwo dieser Mann muss jetzt sterben, plötzlich kommt, wie du sagst, jetzt die Menschlichkeit durch.
Ich hatte eine Szene, also die ich beim zweiten Mal sehen mir sehr in Erinnerung geblieben ist, und ich muss tatsächlich jetzt zwei Szenen erklären, damit die Szene deutlich ist. Und es ist diese Szene mit Donnell. Donnell ist der Freund der Familie, der sagt, er könnte Beweismaterial liefern. Und man sieht ihn zweimal im Film, und das erste Mal merkt man schon, er hat große Angst einfach. Er hat große Angst, da habe ich auch so einen Vergleich zu, wie heißt er, Myers, dem Charakter von Myers. Und da sieht man so ein bisschen, wie das System, ne, wie aufwirkt. Das ist vielleicht tatsächlich so ein Moment, wo man sehen kann, hey, es gibt Mechanismen in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass wir Dinge tun oder nicht tun, eben dann zum Beispiel eine Falschaussage treffen. Und diese starke Szene finde ich aber diese zweite Szene, da sitzen sie zusammen im Auto und er sagt, er wurde gerade festgenommen und er kommt da wieder unbegründet und er kommt gerade wieder raus und er sagt zu Bryan Stevenson, ich bin nicht bereit mehr, meine Aussage zu machen. Und er sagt einfach, I'm just trying to survive. Mhm. Und er weiß nicht mehr, ob er einen Job hat, weil er wurde jetzt bei der Arbeit genommen und er hat jetzt diese Schmach, dass er das irgendwie erklären muss. Und man spürt einfach diese Angst, und es ist einfach ein Überlebenskampf.
Ja.
Und da spürt man einfach ganz stark natürlich diesen strukturellen Rassismus auch. Und das ist für mich die stärkste Szene tatsächlich.
Ich war beim zweiten Schauen tatsächlich, weil du es jetzt ansprichst, überrascht, weil ich für mich irgendwie abgespeichert hatte, dass er aufgrund dessen, dass er eine Aussage treffen möchte und die dann auch trifft, dass er von irgendjemand anderem erschossen wird. Ich war positiv überrascht, so blöd das jetzt klingt, dass er da nur verhaftet wurde und dann aber wieder freikam und sehe trotzdem die Szene so wie du, hatte aber tatsächlich Sorge beim zweiten Anschauen, dass ich mir dachte, ah ja, irgendwie habe ich das so abgespeichert, der möchte eigentlich nur helfen und wird von irgendjemand anderem kaltschnäuzig auf offener Straße erschossen und da kommt da nichts draus.
Das Verrückte ist, wenn du das so erzählst, ist, wie plausibel das für uns erscheint, dass es möglich ist, dass wir das denken und es tatsächlich in so einem Kontext spontan für das wahrscheinlichere Szenario halten. Ne, das da kannst du ja nichts dafür, aber das sagt einfach so viel über die Welt, in der wir leben, aus.
Naja, vor allem gibt es ja dann noch die Szene mit Bryan Stevenson, wo er abends vom Gefängnis zurückfährt und da plötzlich einfach angehalten wird von zwei Polizisten und die ganz genau wissen müssen, wer er ist, weil sich in der Stadt bereits rumgesprochen hat, dass er dieser junge Anwalt ist und sie behandeln ihn wie einen ausgebrochenen Straftäter, schreien ihn an, halten ihm die Pistole an die Schläfe und es hätte wahrscheinlich nicht viel gefehlt und sie hätten einfach abgedrückt und im Zweifelsfall, wie du sagst, dass man davon ausgehen kann, dass die dann womöglich gar nicht belangt worden wären, weil es hätte ja gar keine Zeugen gegeben, sie hätten sich gegenseitig wahrscheinlich in den Zeugenaussagen irgendwie bestärkt, die zwei Polizisten da, das ist wirklich einfach gestört. Also es fehlen einem ein Stück weit, glaube ich, die Worte irgendwo um das.
Tatsächlich war jetzt im letzten Winter selber in den USA und wurde auch selber mal angehalten. Und ich bin eine weiße Person, deswegen natürlich ist mir bewusst, ich bin in keinerlei vergleichbarem Risiko. Aber ich muss einfach sagen, wenn man neben so komplett hochgerüsteten Polizisten steht, dann fühlt man sich nicht sicher. Diese Menschen sorgen nicht für Sicherheit. Es ist einfach eine Situation, die stresst wahnsinnig, weil man natürlich nicht mit einer Person, die eine Waffe in der Hand hält, tatsächlich auch in meinem Fall, das ist einfach kein offenes Gespräch. Mhm. Und da können die Intentionen die besten sein. Es ist kein offenes Gespräch.
Es ist nicht auf Ebene. Also du bist quasi
nicht auf Augenhöhe.
Genau, es ist nicht auf Augenhöhe, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Und dann möchte man sich nicht, also kann man gar nicht nachvollziehen, wie sich das dann noch für eine People of Color Person anfühlt. Meine Frage vielleicht noch an euch. Der Name Mercy, Just Mercy, ist ja Gnade.
Ja.
Ist das, seht ihr das irgendwie, deine Verbindung zum Film? Irgendwie, muss ich sagen, finde ich Gnade fast, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie ist es sowas auch wieder von oben herab. Also Gnade kann man kann ja nur Gnade geben, wenn man jetzt befähigt ist dazu, quasi zu sagen, ich verzeihe dir oder ich irgendwie so diesen Moment hat. Und eigentlich, was wir brauchen, ist Gerechtigkeit. Also was ja gebraucht wird oder worum es vielleicht auch ein bisschen geht, ist eben Gerechtigkeit. Und dann möchte man nicht Gnade walten lassen, sondern weil man unschuldig ist, auch zu Recht freikommen.
Vielleicht ist es nicht so offenkundig zu sehen, wo die Gnade in diesem Film ist, aber vielleicht ist es aufgrund der Ereignisse, die sich wieso auch immer so abspielen, wie sie sich abspielen, ist es vielleicht, sage ich mal, eine Form von, könnte man jetzt sagen, überirdischer Gnade oder auch von Karma. Also es könnte jetzt sagen, okay, Nico, red nicht so esoterische Sachen so. Aber ich meine, wenn ihr euch überlegt, der eine oder der andere junge Insasse, der da auch in diesem Todestrakt sitzt, der hat ja einen anderen Anwalt. Und der Bryan Stevenson hat ja nicht alle von denen, die da in dem Todestrakt saßen. Und die waren ja am Anfang auch nicht überzeugt. Nur Herb war von Anfang an überzeugt von ihm als Anwalt und Walter McMillan, also Johnny Dee, musste erstmal überzeugt werden quasi und am Ende waren sie beide sehr, ja sehr hoffnungsvoll, weil sie ihn als Anwalt hatten und es war vielleicht auch ein Stück weit eine Gnade nach den Anwälten, die sie davor hatten, dass sie jetzt endlich mal an ihn geraten, der sie wirklich als Menschen wahrnimmt, der sich einfach, ohne dass sie ihm was entgegenbringen müssen, sich für sie einsetzen möchte und dieser andere junge Insasse, erinnert euch vielleicht an ihn, ganz am Ende des Films wird gezeigt, dass er nach vielen, vielen Jahren, nachdem dieser Fall abgeschlossen war, wird er dann selber auch freigelassen. Ich habe leider seinen Namen nicht parat gerade. Da denke ich, das wäre für mich eine Erklärung, wieso dieser Film Gnade heißt, ohne zu wissen.
Also meine Assoziation wäre, dass es gibt mehrere Themen, die der Film behandelt. Natürlich auf der einen Seite Rassismus, aber auf der anderen Seite Todesstrafe. und Todesstrafe in verschiedenen Kontexten. Todesstrafe, wenn sie vielleicht juristisch auf eine Art und Weise gerechtfertigt ist oder wenn sie nicht gerechtfertigt ist, haben wir beides hier, ne? Also wir haben nicht nur Wrongful Convictions, sondern wir haben ja auch tatsächlich Leute, die zu ihrer Tat stehen. Und da würde ich vielleicht in diesem Kontext einfach sagen, das Verstehen, dass es ein Aufruf ist, dass die Todesstrafe als solches keine gerechtfertigte Strafe sein kann.
Ja, danke.
Ist es am Ende nicht auch die Szene vor dem US Supreme Court, wo es um diese Anhörung wegen der Todesstrafe geht? Ich wollte nur gerade sagen, und es um die Frage geht, wie verhält man sich in Bezug auf die Todesstrafe? Da kam mir, als du das gerade jetzt gesagt hast, mit Todesstrafe kam mir dann irgendwie Begnadigung gleich. Irgendwie ploppte das bei mir auf. Und dann dachte ich mir auch, ja, berechtigter Punkt zu sagen, es geht ja, es dreht sich ja immer wieder um die Frage, wieso sind Menschen ohne eine Begründung dafür, wieso sie jetzt zum Tode verurteilt sollen, wieso sitzen die da einfach und warten auf dieses Datum, wann dann ihre Todesstrafe vollzogen wird? Was sind selber so deine Gedanken?
Ich hatte es ja schon so ein bisschen formuliert und habe kein zufriedenstellendes Ergebnis dafür gefunden, wo der Name herkommt. Und ich dachte, vielleicht liegt es ein bisschen am Buch, ob da vielleicht einfach nochmal eine andere, da geht es ja auch mehr um den Bryan Stevenson, ob das einfach vielleicht aus seiner Perspektive stattfindet. Aber ich habe keine Antwort, deswegen die Frage. Vielleicht habt ihr draußen nochmal eine andere Meinung dazu. Dann schreibt es uns gern als Feedback oder ja einfach so per E-Mail info@filmclub-podcast.de oder natürlich auf Instagram @filmclub_podcast.
Was war für euch die beste schauspielerische Leistung?
Ich fand Johnny Dee schon sehr stark, einfach insgesamt. Also,
Jamie Foxx, also der
Charakter. Ja, also den Charakter, genau. Aber danke. Fand ich einfach sehr stark, weil er hat diese Verzweiflung, also gerade an dem Moment, in dem gesagt wurde, alle haben damit gerechnet, dass er unschuldig gesprochen wird, weil der Myers seine Zeugenaussage zurückgezogen hat. Und wie er bricht als Mensch und selber irgendwie auch nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich richtig. Das ist, finde ich, super gespielt, sehr beeindruckend.
Mir ist da jetzt bei dieser wirklich schönen Frage, wo ich kurz drüber nachdenken muss, deswegen war ich auch sehr dankbar, dass Costa zuerst geantwortet hat, ist ein Charakter eingefallen, wo ich dich jetzt auch, wenn du es rausfinden kannst, Jesse, fragen könnte. Ansonsten ist es, glaube ich, aber auch egal, weil so groß ist seine Rolle nicht. Es geht mir um den Sohn von Johnny Dee, der kommt und der dann bei der ersten Anhörung einfach aufgrund der Tatsache, dass er so verzweifelt ist, wird er ja noch im Gerichtssaal festgenommen. Und auch da habe ich in dem Moment wieder so dieses Gefühl, oh Mann, der arme Junge, jetzt ist er so verzweifelt und jetzt wird ihm auch noch irgendwie Folter angetan oder sowas. Das war so meine erster Gedanke.
C.J. LeBlanc.
Vielen Dank, Costa. Ein Träumchen mit euch beiden. Das ist ja immer Echtzeitrecherche. Nee, auf jeden Fall, was ich daran so beeindruckend fand, war, aber das ist was ganz Persönliches jetzt, dass er mir in dem Moment so aus der Seele gesprochen hat. Weil wenn ich mir vorstellen würde, mein eigener Vater ist zu Unrecht zu mehreren Jahren Haft mit der einzigen Aussicht Todesstrafe verurteilt. Und ich kann meinen Vater, der für mich eine wichtige Bezugsperson ist, ich glaube für jedes Kind und vor allem für einen heranwachsenden jungen Mann ist der Vater unheimlich wichtig, hab den nicht. Und krieg dann auch noch die ganze Zeit zu hören, er ist ein Mörder. Und was ich selber von meiner Mutter aber weiß, er ist jemand, der meine Mutter hintergangen hat mit einer anderen Frau, was ja schon vielleicht für jemanden Heranwachsenden schlimm ist, aber dann die ganze Zeit konfrontiert zu werden damit, mein Vater ist ein Mörder und ich bin sowieso selber eine Person zweiter Klasse und wie er dann in diesem Moment sagt, bitte Herr Richter, das geht nicht mehr, wir können nicht mehr, es ist genug, ich kann das nicht mehr aushalten. Das ist was, wenn ich in diesem Moment wäre, ich glaube, ich hätte genauso reagiert, weil mich das, ich glaube, das wird mir auch sehr an die Substanz gehen. Also ich glaube generell zu wissen, dass mein Elternteil unschuldig im Gefängnis sitzt, ich nichts tun kann und ich vor allem auch deshalb nichts tun kann, weil die Gesellschaft mir gar nicht erlaubt, etwas zu können, weil ich ja anscheinend Bürger zweiter Klasse bin.
Es ist diese Hoffnung, die du angesprochen hattest, auch vorhin, die quasi in dem Moment bei ihm bricht, weil er einfach nicht weiß, was kann er jetzt noch tun und gibt es überhaupt noch Aussicht auf Erfolg.
Ja, und wenn man das dann weitergeht, dann geht es ja auch ein Stück weit irgendwo um die Frage einer Perspektive. Man kann doch nicht einem Menschen jede Form von Perspektive nehmen, in, sage ich mal, in einem gesicherten Familienumfeld aufzuwachsen, und also wie soll das dann weitergehen, ja, also wie das dann auch am Ende tatsächlich Bryan Stevenson bei dieser zweiten Anhörung sagt, diese ganzen Menschen, die keinen Platz im Gerichtssaal fanden, die ganz hinten standen, sollen die ganze Zeit in der stetigen Angst aufwachsen? Sie können von jetzt auf gleich von der Straße ins Gefängnis gesteckt werden, ohne eine Begründung. Und auch, dass er im Gerichtssaal rebelliert, ja, jeder weiß, dass man im Gerichtssaal, dass es gewisse Regeln gibt, aber dass gleich so hart vorgegangen wird gegen ihn.
Er sagt ja auch dann, he's not resisting. Also.
Und trotzdem, sie haben eigentlich nur darauf gewartet, dass einer aufsteht und mal kurz die Stimme erhebt, um direkt drauf zu gehen, um ihn direkt völlig überzogen, völlig brutal in Gewahrsam zu nehmen. Wo ich dann auch jetzt wieder, wo ich gerade so drüber rede, dran denken muss, an eben Black Lives Matter und wie damals diese Verhaftung stattfand.
Tatsächlich, die haben den Film dann als Reaktion, haben die teilweise, konnte man den kostenlos streamen. Das fand ich eine schöne Maßnahme.
Auf Netflix war, glaube ich, auch lange Zeit noch.
Da kam er dann danach, ja. Okay. Wobei Netflix nicht,
für
uns ist Netflix ein Bestandteil irgendwo, aber ist ja nicht kostenlos.
Richtiger Punkt.
Für alle erreichbar zu machen und kostenlos anzubieten, ist natürlich eine gute Möglichkeit.
Für mich wäre vielleicht tatsächlich auch Jamie Foxx die stärkste schauspielerische Leistung. Und da habe ich mich auch gefragt, also was er so toll macht, ist, also bei Michael B. Jordan habe ich manchmal das Gefühl, er spielt sehr nicht limitiert, sondern minimal, würde ich sagen. Also er zeigt wirklich nur sehr minimal Gesichtsausdrücke, weil ich bin mir nicht immer ganz sicher, ist jetzt gerade traurig oder glücklich, es sieht sehr ähnlich aus.
So also, wie du auch gesagt hast, es gibt eigentlich nur eine Situation, wo man mal wirklich zu ihm kommt. Und das ist, als er quasi selber in die Situation kommt und angehalten wird mit dem Auto. Selbst bei seiner Mutter ist er ja sehr berechenbar.
Er spielt es sehr, sehr, sehr klein. Und das hat auch so eine Berechtigung. Ich glaube, es gibt auch da Schauspielerinnen, die das auch sagen, okay, im Kino ist es auch wichtig, dass man auch was projizieren kann, Emotionen. Da sollte man nicht so stark gestikulieren. Aber ich finde, Jamie Foxx macht das so ganz elegant. Und man kommt diesem Charakter sehr nahe, sowohl in der Stärke, die er haben kann, aber auch in dieser Verletzlichkeit und seiner Sensibilität. Und das hat mich schon sehr berührt. Und da dachte ich auch, Mensch, wo wir vorhin hatten von den Oscar, ne? Also Jamie Foxx ist so ein Schauspieler, da würde ich so viel mehr von ihm sehen. Und ich denke mir, da steckt echt was drin in diesem Mann, was der alles schauspielern kann, dass er so ein großes Spektrum abbilden kann in Emotionen, der Herausforderungen und Persönlichkeiten, dass ich mir echt sehr wünschen würde, man würde ihm das Vertrauen aussprechen und einen großen Blockbuster mal in die Hand geben.
Vielleicht ein Thema wollte ich noch, und wir haben zusammen den Kill a Mockingbird-Film angeguckt. Was würdest du herausstechen? Ist vielleicht Gemeinsamkeit oder Unterschied und vielleicht auch Stärke von den einzelnen Filmen oder?
Also eine Gemeinsamkeit, die ich sehr unterhaltsam finde, ich bin selbst Jurist, war, wie die juristisch arbeiten. Bei Kill a Mockingbird wird sozusagen am Abend davor kommt der Richter auf die Veranda und gefragt, wo kannst du morgen meine Verteidigung vielleicht übernehmen? Und hier sieht man, gibt es diese eine Szene, wie sie so rumgerufen wird, kannst du mir diesen Fall bringen? Fun Fact, der Fall ist Strickland versus Washington. Kenner werden wissen, Mr. Strickland, kennen wir natürlich aus der Back to the Future, könnt ihr auch gerne reinhören, ist natürlich aber kein Zusammenhang, aber ich muss natürlich schmunzeln, als ich den Namen Strickland wieder gehört habe. Und dann laufen die dann so rum mit dicken Ordnern und es muss nachgeschlagen werden. Und ich dachte mir, also wenn ich nicht einen Laptop hätte und Back oder andere Möglichkeiten, Recherche zu betreiben, also ich wäre ja komplett aufgeschmissen, diese Art juristisch zu arbeiten, da ist natürlich viel mehr dann auf moralische Logikargumente und das merkt man auch ganz stark in Kill a Mockingbird, ne, die Bibel und wie diese Moral eine viel stärkere Wirkung entfaltet, natürlich, weil, also wenn man sich am Abend davor nochmal schnell vorbereiten möchte, das kann man vielleicht für einen Vokabeltest irgendwie noch ganz gut hinbekommen, aber natürlich für eine Verteidigung reicht das eigentlich nicht.
Es ist dem zumindest nicht angemessen. Ist ja natürlich dann eigentlich wieder das Problem, was wir ja schon ein bisschen hatten aus dem Just Mercy-Film, dass man Pflichtverteidiger hat, die sich zu wenig Zeit nehmen.
Genau, und ansonsten gibt es natürlich sehr große Überschneidungen der Geschichte Und das natürlich verstärkt eigentlich noch bei Just Mercy, weil ja immer wieder auf, Mensch, die sagen ja selber, warst du schon im Mockingbird Museum und merken gar nicht die Überschneidung von den Geschichten. Oder vielleicht merken sie uns ihnen egal. Also es ist jedenfalls, es macht es noch absurder. Es ist dadurch eine Steigerung bei Just Mercy.
Ja.
Wie ging es dir dabei?
Ich fand Kill a Mockingbird einen schönen Film zum Anschauen. Ich fand, da hattest du auch gesagt, einfach die Perspektive der Kinder macht den Film so viel, also so angenehm zum Schauen und irgendwie, es ist so eine, diese kindliche Perspektive, das macht das Ganze irgendwie ganz, nochmal ganz anders. Und ich fand aber die Gerichtsszenen jetzt bei Kill a Mockingbird nicht unbedingt wahnsinnig stark. Nee. Also es war der schwächere Teil des Films. Ja. Also ja, und außerdem wird dem Tom, der quasi da angeklagt ist, der spielt eigentlich überhaupt nicht keinen Teil dieses Films. Er ist,
ja.
Also es geht quasi um ihn und es geht um seinen Fall, aber eigentlich...
Wir lernen gar nicht kennen.
Nee, wir lernen überhaupt nichts und das schafft jetzt natürlich Just Mercy deutlich besser.
Also was Kill a Mockingbird deutlich besser macht, aber das liegt auch an der Zeit, in der es produziert wurde, ist, und das war, was mir etwas gestört hat bei Just Mercy, war die Beleuchtung. Das habe ich noch nie erwähnt, was wenn mich das Licht stört. Aber es war immer relativ kaltes Licht, immer relativ einheitlich. Und dann es war ja sehr viel drinne. Das ist einfach eine Natur der Sache bei so einem Courtroom-Drama. Und dann war es immer super einheitlich, eine Szene. Und immer genau gleich ausgeleuchtet. Und ich hätte mir so gewünscht, wenn man natürlich in einem Haus drin ist, dass man, da kann man natürlich noch viel mehr spielen, auch gerade in diesen Gefängniszellen mit hell, dunkel. Da wäre so viel noch gegangen, was nicht rausgeholt wurde oder gar nicht benutzt wurde eigentlich. Und ich finde es schade, weil das ist eine super schöne Möglichkeit, noch mehr zu interpretieren und uns was mitzugeben, ohne dass man jetzt mit dem Soundtrack spielen muss. Mhm. Und Kill a Mockingbird hat das Problem ja nicht gehabt, weil es war ein Schwarz-Weiß-Film, aber man hätte da noch mehr machen können. Und ich finde, ist mir einfach bewusst geworden durch das Schauen dann nochmal. Mhm. Wie würdet ihr den Charakter von Brie Larson beschreiben, Eva Ansley?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Film über, aber da ertappe ich mich auch immer wieder selber bei meinem klischeehaften Denken oder Herangehensweise an Filme, habe die ganze Zeit gedacht, die werden irgendwann noch ein Liebespaar, weil ich so das Gefühl hatte, irgendwie so, natürlich wäre das jetzt moralisch etwas schwierig so mit ihrem kleinen Sohn und auch mit ihrem Mann und so, aber ich dachte irgendwo, sie ist so begeistert von ihm, dass sie ja von Anfang an sagt, sie arbeitet auch kostenlos für ihn in der ersten Zeit, so wird es ja zumindest im Film kommuniziert.
Ja.
Und dass sie so überzeugt davon ist, dass sie das macht und dass sie dann, wie gesagt, die beiden zusammenkommen. Aber zurück zu deiner Frage. Was ich beeindruckend finde, ist, wie das auch im Film dargestellt wurde mit dieser Bombendrohung unter ihrem Haus, ja, und wie sie das danach dann sagt, dass sie zwar Angst verspürt, aber dass sie nicht ihrem heranwachsenden Sohn irgendwann sagen möchte, genau aus dieser Angst habe ich diese Leute nicht trotzdem strafrechtlich verfolgt oder daran gearbeitet, dass Gerechtigkeit widerfährt, denen, genau, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen. Und das finde ich sehr beeindruckend und das, finde ich, hat man auch in ihrer schauspielerischen Leistung gemerkt, meiner Meinung nach, dass sie der gerecht wurde.
Ich finde also die Rolle, sie hat es gut eingenommen, trotzdem die Rolle an sich war eigentlich gar nicht so groß und wir haben vielleicht auch so ein bisschen das Thema Frauenpersonen in dem, also wenn wir von Gleichberechtigung sprechen, sowohl zwischen Farbigen und People of Color, dann, Entschuldigung, Farbigen und Weißen, ist natürlich auch die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein Thema und da gab es nicht so viele Frauenrollen in dem Film. Sie war eine davon und da hat ein bisschen noch was gefehlt, wo sie vielleicht auch eine Initiative hat oder irgendeinen Beitrag. Ist natürlich aber auch ein biografischer Film, der dann vielleicht auch nichts aufbauen möchte, was es nicht gab. Deswegen hätte ich mir, glaube ich, von der Rolle hätte man noch mehr draus machen können. Ich verstehe aber auch, dass es so ist, wie es gekommen ist.
Also ich fand jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Kill a Mockingbird, da haben wir ja einen weißen Anwalt und hier ist sie die einzige weiße Person, also neben jetzt so ganz kleinen Charakteren, die da unterstützend unterwegs ist und sie zeigt, was man halt auch tun kann, eine Form von Allyship, ne? Wie man, die man zu von Diskriminierung betroffenen Personen zukommen lassen kann, ne? Indem man die an ihrer Seite steht und sie macht es aber sie verkörpert das einfach sehr gut, weil sie jetzt, sie fordert auch keinen Dank ein oder so oder keinen Lobpudel dafür, dass sie das macht. Sie ist da, sie fragt nach. Es gibt diese Szene am Fluss, die du vorhin genannt hast. Also sie möchte mehr wissen. Es ist aber für sie nicht die Identität. Also es ist jetzt nicht, dass sie das voranstellt, dass sie das macht. Sie ist in erster Linie da auch Mutter und so. Deswegen, darüber identifiziert sie sich. So argumentiert sie, es geht um meine Kinder hier eigentlich. Und sie ist sich aber ihrer Privilegien auch gleichzeitig bewusst und reflektiert und ist auch noch lernwillig und so. Also sie verkörpert Allyship perfekt. Und ich glaube, es ist eine Person, von der wir als weiße Menschen viel lernen können. Das Einzige, was ich ein bisschen traurig fand, das war wirklich eine schlechte Perücke, die sie getragen hat. Ich habe noch nie im Film so erlebt, dass ich eindeutig sagen konnte, das ist eine Perücke. Aber wenn ihr euch das nicht auffällt, dann achtet nicht drauf, dann könnt ihr es trotzdem genießen.
Ich wollte gerade sagen.
Mir ist tatsächlich auch nicht aufgefallen, nee, aber du hast gut hingesehen.
Ja, es verändert sich einfach nicht. Also es ist einfach sehr unnatürlich.
Okay.
Jetzt hätte ich noch eine Frage an euch beide. Ist euch denn von den schauspielerischen Leistungen was aufgefallen, wo ihr sagt, das hat euch wirklich gestört? Also da wart ihr irgendwie, hattet ihr auch vielleicht mal kurz einen Hänger im Film oder sagtet ihr, trotz allem, wo ihr vielleicht auch denkt, hier und da hätte ich es anders gemacht, war es trotzdem für euch eine runde Sache, so im Gesamtbetrachtung?
Ich würde vielleicht den Sheriff nehmen. Mhm. Weil der schon sehr zweidimensional ist. Er hat auch sehr wenige Momente. Also das muss man auch sagen, ne? Aber der Charakter ist einfach, dadurch, dass er einfach als böse dargestellt wird, fehlen mir halt diese systematischen Aspekte so ein bisschen. Weil da könnte man ja auch sagen, ja mein Gott, dann müssen wir halt, wenn es einen besseren Sheriff gibt, oder dann wäre alles gut. Aber so einfach ist es eben nicht.
Ja, nee, so eine direkt negativ aufgefallene schauspielerische Leistung habe ich jetzt nicht mit. Ich fand es interessant, dass der Wärter, den du auch schon erwähnt hattest, so ein bisschen irgendwie eine Rolle hatte und also so, er war Teil des Films irgendwie, weil er am Anfang quasi negativ aufgefallen ist und dann am Ende, als er nochmal die Möglichkeit gibt, dass beide miteinander sprechen können, als er sagt, es gibt noch Zeit, man so ein bisschen so, okay, man hat so einen Break nochmal und denkt, ah ja, okay, hat er sich verändert? Aber eigentlich kennen wir ihn gar nicht. Also wir sehen quasi Veränderungen bei den Menschen und irgendwie auch eine Entwicklung, ohne dass wir überhaupt wissen, wie er heißt.
Stimmt, ich glaube, da bin ich ganz bei dir, dass ich auch denke, die Wesensänderung bei ihm, der Cut, der war zu hart. Also von dem extrem unfreundlichen, böshaften Wärter am Anfang, der irgendwie da völlig seine Macht ausspielen will, zu diesem verständnisvollen, gütigen, barmherzigen Wärter, der dann plötzlich sagt, ja, jetzt haben sie hier noch ihre 5 Minuten. Das ist, da hätte, glaube ich, da hätte das Drehbuch oder da hätte der Regisseur in dem Fall ihm vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit einräumen müssen, um da irgendwie diesen Cut nicht so hart werden zu lassen.
Vielleicht war es auch Absicht, ihn ein bisschen unscharf zu lassen und quasi ein bisschen als Randfigur oder als so allgemeines Thema mitzunehmen und jetzt nicht eine Rolle daraus zu formen, bei der man dann vielleicht Erwartungen hat, dass sie noch mehr vorgestellt wird. Gibt es irgendwie Filme, auf die du querverweisen würdest, wo du sagen würdest, wer diesen Film mag, der mag vielleicht auch einen anderen Film? Jesse?
Also was wir schon im Filmclub besprochen haben, wäre Attack the Block. Das ist Folge 14. Da geht es auch um Ungerechtigkeit und soziale Ungleichheit und natürlich auch irgendwie um Gemeinschaft und um Zusammenhalt. Das fand ich jetzt, ist eine, also auch ein Film, den ich gerne selber nochmal sehen würde. Und wenn es um Filme geht, die wir nicht im Filmclub besprochen haben, dann habe ich, meine Filmempfehlung ist 1312, 13 für The 13th, kann man auch auf Netflix sehen. Das ist eine Dokumentation von, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, doch, Amadou Vernay. Vielleicht schneiden wir das nachher raus, weil ich den Namen falsch ausgesprochen habe, spontan. Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Dokumentation über Rassismus und massenhafte Inhaftierung in Gefängnissen. Da geht es auch im Prinzip darum, wie der 13. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten Sklaverei und Zwangsarbeit mit Ausnahme für Straftäter auf dem gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten abgeschafft hatte und dann halt Masseninvertierung dafür so führt, dass man die Sklaverei fortführt. Und 12 steht für Short Term 12 mit Brie Larson, vom gleichen Regisseur. Ein wunderschöner, kurzer Film, 90 Minuten, kann man sich wirklich während der Woche sehr schön anschauen und sehr berührend und hat auch eine soziale Komponente.
Danke dafür. Ich würde vielleicht den Obvious-Tipp erstmal nehmen, den wir auch oft erwähnt hatten. Kill a Mockingbird, geschrieben von Harper Lee. Ist einfach ein schöner Film und gibt viele Gemeinsamkeiten. Schaut ihn euch an und findet sie heraus. Und dann haben wir einfach in dem Film auch viel Thema Identität und wer bin ich? Und auch eine Szene von Johnny Dee, wo er, ich weiß nicht, ob es im Buch oder im Film war, wo es darum ging, dass er, als er rasiert wurde und quasi kahl war und sich selbst dann nicht mehr wiedererkannt hat und es so ein bisschen für ihn so war, ich schaue in mein Spiegelbild und erkenne mich nicht wieder. Also Identität auch für Bryan Stevenson in dem TED-Talk ein großes Thema und auch in dem Film AI von Steven Spielberg. Also schaut da gerne rein, auch besprochen bei uns im Filmclub-Podcast. Jetzt erwischen wir dich vielleicht kalt. Nico, hast du einfach allgemein eine Empfehlung?
Also mit Bezug zu Just Mercy sind mir jetzt, als ich euch beiden so gerade aufmerksam gelauscht habe, sind mir 3 Filme eingefallen. Bei dem ersten müsste ich nochmal kurz um die rasende Redaktion bitten. Der ist mit Ilias Embarek in der Hauptrolle. Da geht es darum, dass Ilias Embarek selber ein Anwalt ist, der befangen ist, weil er einem älteren italienischen Herrn als Pflichtverteidiger zugeordnet wurde. Unheimlich toller Film, sehr empfehlenswert. Hat mich so ein bisschen an den Film jetzt erinnert. Ja, da geht's darum, dass ein italienischer...
Der Fall Collini.
Genau, der Fall Collini. Wirklich ein toller Film. Also da habe ich mir gedacht, ähnlich wie ich, glaube ich, Michael B. Jordan nicht in dieser Rolle so gut empfunden hätte, war ich überrascht auch von Ilias Embarek, dass er so eine Ernsthaftigkeit auch spielen kann. Also jemand, der sonst mit Fuck You Goethe oder Türkisch für Anfänger bekannt ist oder auch aus anderen schon ernsthaften Filmen, das aber in der Fall Collini wirklich so gut spielt, das hätte ich nicht gedacht. Und der Film ist einfach generell auch mit der Geschichte und mit diesem Unrecht, was da auch widerfährt, wirklich, wirklich gut. Also sehr empfehlenswert. Und die 2 anderen Filme mit einem, denke ich mal, vielleicht ein bisschen direkteren Bezug sind noch einerseits Die Verurteilten mit Morgan Freeman in der Hauptrolle, wo sich eine Freundschaft zwischen einem weißen und einem schwarzen Insassen in einem Gefängnis entwickelt. Unheimlich guter Film, habe ich, glaube ich, schon wahrscheinlich 5-mal angeschaut, obwohl der eine gewisse Länge hat. Und der andere Film ist, den ich tatsächlich nur schwer ertragen konnte, der aber auch unheimlich gut ist, ist 12 Years a Slave, weil ich finde, da wird wirklich auf eine brutale Art und Weise, aber auch einfach auf unbeschönte Art und Weise dargestellt, dass schwarze Menschen in den USA viel zu lange überhaupt keine Rechte hatten und wirklich einfach nur als Besitz angesehen werden wurden und dementsprechend mit ihnen umgegangen wurde. Und deswegen 12 Years a Slave habe ich, glaube ich, bisher einmal angeschaut. Und es fiel mir teilweise ein bisschen schwer, ihn anzuschauen, weil es wirklich mir rumort hat. Aber das Ende ist es auf jeden Fall wert, den Film anzuschauen.
Gut, vielen Dank für den Input. Nehmt ihn gerne mit. Und auch überhaupt vielen Dank, dass du heute Gast warst bei uns und wir mit dir zusammen Just Mercy besprechen durften.
Ein Träumchen.
Kann ich nur so bestätigen. Ein wirklich schönes Träumchen. Hoch 3 könnte man sagen, weil ich ein großes Vergnügen daran hatte, mit euch beiden hier plaudern zu dürfen.
Und wenn auch ihr Lust habt, so wie Nico, mit uns zusammen einen Filmclub-Film zu besprechen und Teil des Clubs zu werden sozusagen, dann schreibt uns einfach auf Instagram, der Name ist @filmclub_podcast oder eben eine E-Mail info@filmclub-podcast.de. Vielleicht habt ihr auch irgendwas gehört heute im Podcast und denkt, oh, das sehe ich aber ganz anders und habt da eine ganz andere Meinung oder ihr seid auch unserer Meinung, dann schreibt trotzdem, kommentiert auf Apple Podcasts oder ich glaube, man kann auch bei Spotify kommentieren. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.